Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff.
Hallo, herzlich willkommen, ihr lieben Blood Bowl Athleten, ihr Würfelhelden. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hau weg das Leder, dem deutschsprachigen Blood Bowl Podcast. Ich wollte gerade sagen einzigen, aber das stimmt ja nicht mehr. An der Stelle gehen natürlich die obligatorischen, aber wie immer von Herzen kommenden Grüße raus an die Kollegen von Zwei Trolle eine Meinung. Hier sind Mario, der wunderbare Regelfuchs, und Jan ist der, dem diese Stimme gehört. Hallo Mario!
Ja, wem sollte sie denn sonst gehören, diese Stimme?
Ich fand das nur so ein bisschen widersprüchlich sonst. Hier sind Mario, die Leute, so klingt Mario nicht, ist er erkältet? Was mit ihm passiert? Deswegen muss ich das nochmal klarstellen.
Ein kleiner Deepfake vielleicht. Ja, nee, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr kleinen Rekordbrecher, also zumindest für uns Rekordbrecher, denn man mag es kaum glauben nach, Mensch, Jan, wie lange gibt's uns denn jetzt schon? 3 Jahre, ne?
So lange?
Haben wir nicht 2020 die erste Folge aufgenommen?
Nee. Richtig, oder? Richtig peinlich, dass wir das nicht wissen.
Moment, lass mich ganz kurz in meinem schlauen iPhone nachschauen, wann unsere allererste Folge auf den Markt kam.
Während du das nachguckst, würde ich die Zeit nutzen und überbrücken und kurz den Satz zu Ende bringen, warum ihr so phänomenal seid. Wir haben 10.000 Klicks, Views, Anhörungen von euch. Ist das nicht fantastisch? Wie geil seid ihr denn? Vielen, vielen Dank von uns an dieser Stelle an euch. Nach, jetzt kommt's, wie viel Jahren?
2.
Aha, das kommt mir realistischer vor. 3 hätte ich gedacht, nee, da will ich mich doch daran erinnern.
Ja, unsere allererste Folge kam am 5. Februar 2021 raus. Also.
Ja, guck, das ist ja ziemlich genau 2 Jahre aktuell. Heute ist bei uns der 19. Also wann auch immer ihr das anhört, Zeit der Aufnahme ist der 19.2. Und wir haben sie noch nicht ganz, glaube ich, ne, aber fast erreicht, die 10.000. Oder haben wir sie schon?
Also vermutlich, bis die Folge rauskommt, haben wir sie geknackt. Aber aktuell sind wir bei 9.903 insgesamten Wiedergaben unserer ganzen Episoden, was uns natürlich super freut, weil das auch so extrem unverhofft kam. In den letzten Monaten seid ihr ja wirklich steil gegangen und habt uns mega gepusht. Ich kann mich noch erinnern, Anfang letzten Jahres waren wir ungefähr so bei, ich weiß nicht, 6.000 Views insgesamt. Also da ist hier schon nochmal ordentlich was gegangen und wir freuen uns natürlich riesig darüber, dass ihr uns so abfeiert und weiterteilt und whatever. Also vielen, vielen Dank.
Sollen wir an der Stelle uns auch gleich entschuldigen? Es würde ja passen. Jetzt haben wir euch gelobt und jetzt nutzen wir euer Wohlwollen, das wir aufgebaut haben bei euch. Indoktriniert, könnte man fast sagen, um uns zu entschuldigen. Wir sind freundlich, aber bestimmt darauf aufmerksam gemacht worden von euch, dass wir das letzte Mal bei unserer letzten Folge ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, was unser GW-Raging anging. Dafür möchten wir natürlich uns entschuldigen und ein wenig zurückrudern, denn darum soll es hier nicht gehen. Wir feiern in diesem Podcast Blood Bowl in all seinen Formen und natürlich eben auch in der Form, wie GW ihn published und unterstützt und macht und tut. Also wir haben nicht von GW auf den Sack gekriegt, weil es jetzt ein bisschen so klingt. Denen ist das egal. Aber es kam ein freundschaftlicher Hint ein bisschen von euch über die sozialen Medien, dass doch eigentlich ein schöner Aspekt unseres Podcasts ist, dass wir alles immer sehr positiv sehen und wir doch vielleicht uns überlegen sollen, ob wir diesen Pfad des Enraging weiter verfolgen möchten oder nicht. Und das möchten wir natürlich nicht. Also an der Stelle, wer von euch sich davon gestört gefühlt hat, unser untertänigste Entschuldigungsbitte an euch.
Ja, also wir werden immer noch unsere Meinung vertreten, so ist das nicht. Aber auch für uns kam es ein bisschen wie Hating und Bashing für GWs Produkte oder Meinungen an. Und da geben wir zu. Da sind wir vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gefahren. Vielleicht hatten wir einfach einen schlechten Tag gehabt und haben uns da ein bisschen hineinsteigern lassen. Also keine Sorge, wir vertreten immer noch weiter unsere Meinung, aber wir werden nicht mehr ganz so, sagen wir mal, pity reagieren, wenn uns irgendwas ein bisschen gegen den Strich geht.
Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Das möchte ich sagen. Wir können natürlich nichts versprechen, weil wir doch emotionale Wesen sind. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und wir machen es heute gleich besser. Denn wir haben ja wieder eine ganze Folge voll mit Kram. Auf besonderen Wunsch eines Hörers, der sich bei uns gemeldet hat, beschäftigen wir uns heute mal wieder mit einem Team. Und zwar mit den Dinosauriern aus dem tiefsten, dampfenden, pestverseuchtesten Dschungel Lustrias mit den Echsenmenschen als Team. Das hat der wunderbare Mario vorbereitet für euch, sich das angeguckt und wird uns das zusammenfassen. Aber bevor wir das machen, gehen wir noch mal ganz kurz in eine mini kleine News-Faction, denn da hat sich einiges getan.
Ich finde das sehr interessant. Jan, was hat sich denn einiges getan?
Weiß ich nicht, aber du weißt das.
Denn so viel hat sich gar nicht getan, zumindest nicht, was mir auf dem Schirm ist. Ich habe natürlich aktuell sehr viel um die Ohren gehabt, weshalb ich da auch jetzt nicht unbedingt alles mega auf dem Schirm habe. Verzeiht mir, falls ich etwas vergessen sollte. Was mir auf jeden Fall auf den Schirm gekommen ist, sind die Ankündigungen für Cindy Pie Whistle und Bacon Breath, dass man jetzt die Figuren demnächst auf Forgeworld kaufen kann. Aktuell noch nicht zur Vorbestellung, so viel ich jetzt gesehen habe, aber demnächst sind die draußen. Sehen für mich fast 1:1 so aus wie die Bilder, die es von GW gibt, die sie schon vor angekündigt hatten in dem
Almanach.
Genau, nach dem Almanach sind ja eben Cindy Pie Whistle und Bacon Breath rausgekommen oder quasi neu aufgelegte rausgekommen und die Figuren sehen fast genauso aus oder sehen sogar so aus, zumindest Bacon Breath, wie die Illustrationen, die es eben da im Almanach gab.
Das finde ich richtig cool, dass es so ist, dass sie sich da sehr an ihr eigenes Design halten. Blood Bowl 3 feiert Release. Sehr, sehr bald. Das haben wir letztes Mal schon angeteasert, natürlich auch in einer größeren Ausführlichkeit. Sei hier nochmal erwähnt, ich werde stündlich quasi in einschlägigen Blood Bowl WhatsApp-Gruppen daran erinnert, dass das jetzt Release feiert. Und es wird gerade diskutiert.
Ja, also quasi just zu diesem Zeitpunkt können, glaube ich, alle Menschen, die die Brutal Edition vorbestellt haben, die Vorab-Version quasi runterladen, spielen können sie, glaube ich, erst am Montag oder am Dienstag sogar erst, weil am 23. ist ja der offizielle Release, glaube ich, um 20 Uhr. Das heißt, wahrscheinlich dann am Dienstag um 20 Uhr wird man dann spielen können. Jetzt aber eben schon es downloaden, 2 Tage vorher, ist ja klar. Ansonsten habe ich gar nichts mehr. Doch. Und zwar GW hat ein... Das haben sie, glaube ich, auch zur 16er-Version damals gemacht. Quasi zwei Superteams sind gegeneinander angetreten und sie haben quasi ein Spiel zum Nachspielen quasi rausgebracht, wenn man die Figuren dazu hat, natürlich. Ein Necromantic-Team gegen ein Dark-Elf-Team. Genau, die Negaroth Nightmares gegen die Wolfenburg Crypt Stealers im Blood Bowl 37. Also quasi der 37. Blood Bowl im Jahre 2497. Das Spiel, die Negaroth Nightmares gegen die Wolfenburg Crypt Stealers, könnt ihr euch auf der Warhammer Community downloaden. Quasi, da habt ihr dann eben einmal ein Necromantic Team und ein Dark Elf Team mit den Starspielern, quasi, die in diesen Ligen im Blood Bowl angekommen sind. Das könnt ihr nachspielen, quasi mit diesen zwei Superteams, die eben quasi den Super Bowl spielen im Jahr 2493. Sehen ganz lustig aus, die beiden Teams. Bockt bestimmt mal einfach so ein legendäres Match quasi nachzuspielen. Vor allem noch mit den Kommentaren von Jim und Bob, die am Anfang der PDFs mit vorhanden sind. Also könnt ihr euch mal angucken, vielleicht bockt's euch, vielleicht habt ihr Bock drauf. Und viel Spaß dabei.
Liegen die Teams jeweils bei 2 Millionen?
Das muss ich jetzt gerade mal gucken.
Weil das sind, glaube ich, immer die Roster, die Showmatch-Roster von bestimmten Teams, die liegen eigentlich immer bei 2 Millionen. So bummelig.
Steht gar nicht da.
Spannend.
Tatsächlich steht das gar nicht da. Aber ich würde jetzt mal prinzipiell schätzen, da jeder Spieler mindestens 2 Skills hat, wenn nicht sogar mehr. Ich sehe hier zum Beispiel einen Flash-Golem mit Stärke 5, Break Tackle, Mighty Blow, Regeneration, Stand Firm und Fix Skull. Und durch die Bank einfach sehr gute Spieler. Zum Beispiel einen Werwolf mit Agi 2, einen anderen Werwolf mit Movement 9, Ghoul Runner mit Movement 8. Ich glaube, wir reden hier eher von 2,20 oder 2,50 sogar. TV müsste ich jetzt mal ausrechnen, aber prinzipiell wirklich zwei gute Star-Teams, die gegeneinander antreten. Ich glaube, das kann schon ordentlich bocken.
Ja, wahrscheinlich eher was auch für etwas erfahrenere Spieler, weil man so viele Skills hat, die die Teams ja von Haus aus nicht haben, dass man da leicht den Überblick verlieren kann, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat so von den Skills im Allgemeinen, würde ich davon abraten, das vielleicht als allererstes Showmatch zu spielen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, weil es ein bisschen überfordernd ist. Ich meine, das ist ja das Necromantic-Team im Allgemeinen schon für neue Spieler. Es sind einfach sehr viele Skills, auf die man achten kann, muss, will. Und wenn es auch nur zum Beispiel von den Flash-Golems Stand-Firm ist, dass man das einfach im Kopf hat, dass man das ja benutzen kann. Wenn da jetzt zum Beispiel die Witch-Elf kommt mit Frenzy, dass der Flash-Golem sagen kann, nee, Stand-Firm, es gibt keinen zweiten Blockversuch. Einfach nur solche Kleinigkeiten, also ja, eher für erfahrene Spieler würde ich jetzt mal behaupten, einfach weil es sehr viele Skills sind, auf die man Acht geben kann. Genau, aber wie gesagt, sehen nach zwei sehr interessanten Teams aus. Muss ich vielleicht mal Knorz fragen, der hat ja ein dunkle Elfenteam. Vielleicht lasse ich mal mein Necromantic-Team als Star-Allüren gegeneinander antreten. Könnte, glaube ich, ganz lustig werden.
Das könnte in der Tat ganz lustig werden und dein Necromantic-Team ist ja auch nach wie vor noch auf der Suche nach einem Sieg.
Ja, komm, halt's Maul. Aber genug davon, das war's von der News-Section, was ich herausgefunden habe oder was ich mitbekommen habe. Ansonsten ist mir nichts ins Auge gestoßen. Wir halten aber die Augen und Ohren offen und werden euch informieren, wenn es bis zur nächsten Episode etwas Neues gibt oder ich etwas vergessen haben sollte.
Dann gehen wir jetzt doch direkt weiter. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe meinen Dschungelhut aufgesetzt, mich mit Autanen eingesprüht, um mich vor Mücken zu schützen. Ich bin absolut bereit, die Sonnencreme habe ich dabei, mich in den Dschungel Lustrias zu begeben und mir anzuhören, was die Echsenmenschen so auf ihren Blood Bowl-Feldern veranstalten, lieber Mario.
Ja, meine Damen und Herren, wir begeben uns zu einem der besten Teams, die man im Blood Bowl spielen kann, nämlich dem Lizardman-Team oder dem Echsenmenschen-Team, obwohl er eigentlich, ich glaube, es gibt niemanden, der die wirklich Echsenmenschen nennt. Ich glaube, fast jeder sagt Lizard, das Lizard-Team. Durch die Bank ein richtig gutes Team. Ich würde sie jetzt mal grob mit dem Black Orc-Team so ein bisschen vergleichen, weil sie eben Stunty-Player haben und eben die Stärke 4-Spieler. Und ich finde sie aber um einiges besser. Also einfach, weil sie viel mehr Movement mitbringen. Da kommen wir jetzt gleich im Allgemeinen dazu. Aber sie sind ein richtig guter Konter, sowohl für Bashy-Teams wie auch gegen Agi-Teams. Da komme ich dann später in den Starting-Roster dazu, wie man da quasi die Liga anpassen kann, an was für Gegner man eben kommen würde. Zum Beispiel, ne, kriegt man viele Agility-Teams, dann würde ich natürlich prinzipiell sagen, nimm mehr Skinks mit, einfach damit du denen hinterherkommst. Hast du mehr Bashy-Teams, nimm mehr Saurus-Blocker mit zu Beginn, dann hast du gegen die ein bisschen mehr Chance. Aber beginnen wir mit den Skink-Runner-Linemen. Davon konnte er 0 bis 12 mitnehmen, kosten 60.000, Bewegung 8, Stärke 2, Geschick 3 plus, Wurfgeschick 4 plus, Rüstungswert 8 plus und kommen von Haus aus mit Ausweichen und kleinwüchsig daher, also quasi wie ein Goblin, nur in schneller. Haben primär Zugriff auf Geschick und sekundär auf allgemein Passing und Stärke. Prinzipiell ein super guter Stunty-Player. Also mit Ausweichen, kleinwüchsig und dann Geschick 3 plus ist ja eigentlich Standard. Ne? Also quasi immer auf die 3 plus machst du deinen Dodge mit dem eingebauten Reroll mit Ausweichen. Finde ich ein mega Gerät. Also ne, für 10.000 Kosten mehr als die Goblins der Black Orcs zum Beispiel sind sie zwar nicht so zäh, ne? Ihnen fehlt halt quasi Fixgull, aber dafür mit einer Bewegung von 8 plus, von 8. Da kommst du halt einfach viel, viel weiter als die Standard-Linemen aller meisten Teams. Also mit 8 Feldern, die du machen kannst, plus nochmal zweimal mit Go for It, da überbrückst du halt so einige Strecke. Also prinzipiell finde ich die einfach mega. Bisschen schade, dass sie nur sekundär Zugriff auf allgemein haben, aber ich glaube, die Möglichkeit, mit denen viele Touchdowns zu machen, ist einfach durch ihre Bewegung von 8 sofort gegeben. Was sagst du, mein lieber Jan?
Absolut mein Eindruck. Also Bewegung 8 mittlerweile tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, von daher glücklicherweise, beispielsweise durch deinen Werwolf in unserem letzten Spiel. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon öffentlich gesprochen haben. Da wir haben neue Teams ausprobiert. Wir haben 1 Million Norse gegen Necromantic Horror ausprobiert, aber das an anderer Stelle. Und der hat mir so viel Respekt eingeflößt, ob seines Movements. Und ich das erste Mal gesehen habe, tatsächlich wie Movement 80 auf einem Feld verhält. Ich finde das spannend, weil gerade die erfahrenen Spieler unter euch werden jetzt wahrscheinlich denken, ja gut, klar, obvious. Aber für die Neuen ist das vielleicht interessant oder für die, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben. Auf dem Papier kannst du dir 20 Mal angucken, Movement 8. Ja, sicher, du weißt, das ist schnell. Aber wenn du das auf dem Feld das erste Mal siehst, wie so ein Spieler in einem klassischen 11-Spiel von der Line of Scrimmage 8 Felder läuft, weil der Blitz sauber gesetzt ist, eine Seitenzone ist irgendwie halb offen und der sprintet mit 8 Feldern in Richtung deiner Endzone, das braut so viel Pressure, so viel Druck auf einmal auf dir als Defense-Spieler auf, weil du kannst den nicht stehen lassen. Du musst den decken. Und das in Kombination mit kleinwüchsig eben und der 3+ Agility, respektive dem Ausweichen, was sie schon mitbringen, was sie ja alles prädestiniert, auch aus einem, also aus einer Deckung, aus einer Manndeckung, eher mal rauszudodgen, was du dir gut leisten kannst, das macht sie halt super stark. Ne, klar, die Stärke 2 ist ein Manko, wissen wir alle. Kleinwüchsig ist ein Manko, wenn sie da mal auf die Fresse kriegen. Aber dafür müssen sie halt auch erstmal auf die Fresse kriegen, weil du dir sehr oft das Rausdodgen aus Tackle Zones leisten kannst mit denen. Und da kommen wir ja sicherlich gleich drauf in Kombination mit den Sauruskriegern, die genau auf der anderen Seite der Waage stehen, die quasi im anderen Extrem gut sind. Finde ich die eine total interessante Ergänzung für dieses Team, weil du hast dann nicht nur einen, ja, ich meine, du hast nur einen Werwolf gehabt quasi, der war schon schnell und irgendwie schwer zu handeln, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, der Gegner hat halt 4 bis 5 von denen, dann, ja, scheiße, du kannst die ja fast nicht alle decken, also die reißen dir so deine Defense-Line auf, wenn da 4 durchkommen und die stellen sich komplett ins Backfield, 4 Stück und du musst die alle Mann decken, du kannst nur einen blitzen, das heißt, einer ist frei. Mindestens. Du kannst das nicht verhindern. Wir kommen wahrscheinlich noch drauf, dass die Saurus oder die Lizardmen, wie wir sie nennen, du hast natürlich recht, die meisten nennen sie Lizardmen, nicht so wahnsinnig gut im Passen sind, aber auch keine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wirst du sicherlich da noch erzählen. Finde ich die ein unfassbar punkteintensives Spiel, Team. Kann dazu sagen, ich habe auch schon mal gegen die gespielt, tatsächlich. Ich habe einen sehr guten Freund in der alten Heimat, der gerade ein Lizardman-Team bemalt hat, fertig. Und als ich den besucht habe, haben wir gespielt. Meine Orks gegen seine Lizardmen, das kann ich schon mal vorgreifen, ist 1-1 ausgegangen. Aber auch wirklich mit viel Goodwill. Also ich hatte Glück. Das war sein allererstes Blood Bowl-Spiel, das der jemals gespielt hat. Und er hat es sehr gut gemacht. Und er hat mich wirklich gefordert, aber das 1-1 war großes Glück, weil er noch nicht richtig einschätzen konnte, dass die Orks quasi nicht in der Lage sind, 6 Skinks zu verteidigen.
Ich glaube, für neue Spieler, eben so wie du gesagt hast, kann man das so gar nicht wirklich einschätzen, was das für eine Gefahr sein kann, wenn du so viele Spieler hast, die mit Movement 8 daherkommen, weil die auch einfach von der einen Seite auf die andere Seite, ne, ich rede jetzt von der Breite vom Spielfeld, rüberwandern können und da locker noch eine Unterstützung mit dazugeben können, was du halt jetzt zum Beispiel mit langsamen Teams halt eben nicht machen kannst, außer du nimmst halt eben noch 2 Go-Foils mit, um an dein Ziel zu kommen. Und sei es auch nur irgendwie, ich brauche da noch unbedingt eine Unterstützung für meinen Croxigore, damit der halt 6 Stärke bekommt statt 5. Und ich dadurch jetzt irgendwie 3 Würfel gegen diesen Halfling Hopeful reinbekomme, weil ich das unbedingt haben will, ist einfach möglich. Du kommst da halt einfach, wenn der Croxigore alleine da unten links rumgammelt, immer noch mit einem von deinen Skinks her, weil du halt eben bis zu 10 Felder mit einem Standard-Skink überbrücken kannst, was halt schon geil ist.
was super geil ist. Und gerade auch, ich habe letztens, wo habe ich das denn gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe online ein Spiel geschaut und da, das fand ich immer ganz spannend, wenn man mal Spiele von anderen Spielern halt beobachten kann, weil die manchmal eine ganz andere Mentalität haben mit ihren Teams. Das war ein Spieler, der wahnsinnig viele Dodges geworfen hat. Der hat Black Orcs gespielt und dann mit seinen Goblins wahnsinnig viel gedodged, also wirklich absichtlich durch 2, 3 Tackle Zones durchgedodged.
Weil es ja eh wurscht ist, weil du ja eh auch kleinwüchsig
bist. Weil es eh wurscht ist, genau, weil du es immer auf die 3 plus wirfst und wirklich mit einem Ballträger da quer durch die Linien durchgegangen, anstatt da sich immer den Weg frei zu boxen, weil in meinem Kopf ist das halt immer, nee, wenn der Ballträger da lang geht, will ich einem am allerliebsten, dass da nichts in Reichweite ist, was den bedrohen kann. Das geht aber nicht immer. Und dadurch werde ich selber sehr zögerlich in meinem Offense-Spiel und sehr vorsichtig, weil ich selten bereit bin, meinen Ballträger zu riskieren. Und der hat da total rücksichtslos mit seinen Goblins durchgedodged. Der hat bestimmt, weiß ich nicht, in den ersten 3 Zügen 20 Dodges geworfen oder so. Auf die 3 plus immer mal einen Reroll gebraucht, ja, aber Gegner hatte auch keinen Tackle. Also von daher echt machbar. Und auf einmal merkst du, was für ein Movement dieses Team hat, wenn da die kleinwüchsigen Skinks durch deine Reihen durchschlüpfen, ja hier 3 plus, ja da 3 plus, ah, der hat nur 2, ja 3 plus und weiter geht's und wir haben nur 6 Felder und dann macht er eben noch, wie du sagtest, 2 Go-For-Its und auf einmal stellst du fest, dass ein Black Orc oder ein Classic Orc Blitzer den nur noch mit einem Go-For-It erreicht, um ihn zu blitzen und denkst du so, Moment mal, okay, und jetzt kommen hier noch 3, ja geil, ich kann 2 zustellen und 1 blitzen, dann sind 2 frei. Da kann ich nichts gegen machen.
Ich komme mal ganz kurz zu der Skillung, was ich mit denen alles machen kann oder was ich mit denen machen würde. Und da hat man gute Möglichkeiten, ne? Klar, nur Primärzugriff auf Geschick, nicht das Beste, was man denen machen kann. Aber auch andererseits, ne, mit der Bewegung von 8 machen die halt auch, wenn du es fokussierst, wer die Touchdowns macht, kann der ganz schnell ganz viele SVP-Punkte ansammeln, um auch sekundär auf allgemein Stärke, Passing, Zugriff zu haben. Ne? Also ne, im Geschicklichkeitsskill ist da natürlich super für die Aufspringen, einfach weil es nochmal ein bisschen mehr Gefahrpotenzial gibt. Dann haben wir für die Gewand, ne, dass du halt dahin rutschen kannst, wo du hin willst. Dann ist für die super Sprinten und Sprintsicher, damit du halt einfach nochmal einen mehr gehen kannst und den eventuellen Reroll nicht für ein Go-For-It benutzen musst. Wehrhaft kann für die sehr interessant sein, einfach damit du ein bisschen Guard austackeln kannst. Sichere Hände ist für die bestimmt auch sehr interessant, dass die den Ball dahin legen dürfen, wenn sie geblockt und down gehen, wohin sie wollen. Also die haben da sogar das Potenzial, dass man einfach auf Geschick würfelt und da was Gutes bei rauskommt, weil viel ist da nicht, was denen schaden würde oder wo man sagt, so, ja, brauchen sie jetzt nicht unbedingt. Fangsicher kann denen gut helfen. Fliegende Tackle, jetzt nicht unbedingt, weil es wahrscheinlich nicht so viele Spieler gibt, die von einem Skink unbedingt weglaufen würden. Mhm. Da nimmt man eher den Blitz gegen den Skink, damit man danach noch weiter wegläuft. Aber ansonsten hilft denen oder kann denen alles super helfen. Was ich mir gedacht habe, was super cool wäre für die, die haben nämlich sekundär Zugriff auf Stärke, dass man denen Tackle durchbrechen gibt, weil sie dann nochmal +1 auf den Dodge bekommen. Das heißt, mit Stunty hauen die halt immer auf die 2+ auf. Das heißt, du brauchst nicht mehr ein Geschick von 2+, um immer auf die 2+ auszuweichen, sondern kannst permanent auf die 2+ ausweichen, eben mit Stunty, was ich mega geil finde. Plus halt eben den automatischen Ausweichen, Reroll, mega geil eigentlich.
Mhm. Ist Hechtsprung aus dem Passing-Skill? Oder ist es auch
Hechtsprung, Geschick? Hechtsprung ist aus dem Geschick-Skill.
Aber das ist natürlich für die mega, ne? Also ich find's rasend gut für die. Aber gerade in meiner Vorstellung ist es wirklich so, 4 Stück durch die Defense, 4 Anspielstationen und dann lässt er einen rauslaufen und einen Ball fangen mit Hechtsprung, kriegt er nochmal +1 auf Accurate-Bälle oder falls er nicht ganz accurate ist, zumindest in der Nähe. Ich weiß nicht, on the ball ist das Passing? Ich hab's gerade hier leider nicht liegen.
On the ball ist Passing, ja.
Ja, aber die Chameleon-Skinks bringen on the ball Standard mit, glaube ich, da kommen wir gleich noch zu, ne?
Ja, ja. Ich meine, klar, das kann denen auch helfen, nochmal on the ball mitzunehmen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, braucht er das unbedingt, ne? Weil es halt eben so viele andere Möglichkeiten noch gibt für ja, den, was der halt eben
wahrscheinlich nicht
eher noch brauchen kann.
Ich hab's jetzt nur gerade im Kopf gehabt, weil ich dachte, ich liebe diese Fähigkeit. Ich finde sie einfach total cool.
Ich glaube, das haben wir in den letzten paar Spotlights immer und immer und immer wieder gesagt, wie geil wir On the Ball finden. natürlich hilft dem Blocken im allgemeinen Skill. Ja. Machen wir uns nichts vor, ein Blodger mit 8 Movement, Hilfe, weg damit. Aber ehrlich gesagt sehe ich da so viele andere Möglichkeiten eben für den. Eben mit Aufspringen, Sprinten und Sprintsicher, mit Hechtsprung, mit Fangsicher, ne? Wenn du wirklich mit den Chameleons gingst, dein Passing-Game wirklich aufbaust.
Ich glaube, ich würde auch eher, du hast absolut recht, da bin ich ganz deiner Meinung, ich würde eher auf sowas wie Aufspringen gehen, in der Hoffnung, dass wenn sie denn mal einen mitkriegen und tatsächlich umfallen, ich eher sagen kann, ja gut, das macht mir aber nichts, weil in meiner Runde kostet mich das quasi keine Bewegung. Du hast ihn zwar umgehauen, aber letztendlich im Zug danach renne ich dir halt mit 8 Feldern weg und es gibt im ganzen Spiel, also akut von den Starspielern jetzt mal ausgeklammert, 3 Spieler, die mit denen mithalten können. Das ist, der Wardancer müsste es können, der Werewolf, der hat auch Movement 8, der Wardancer hat 8 und die Gutterrunner auf jeden Fall. Die 3 Spieler akut fallen mir jetzt sonst keine ein.
Der Catcher halt von den Waldelfen.
Ah ja, der auch noch, okay. Ja, aber der ist ja ähnlich fragil
wie die. Ja, aber die Stärke 2 gegen Stärke 2.
Ja. Oh, der Menschen-Catcher hat auch Movement 8.
Ja, aber also, ne, ich meine, Stärke 2 gegen Stärke 2.
Ja, willst du wahrscheinlich nicht. Beide auch mit einer miesen Rüstung, aber so von den Spielern, die ihm tatsächlich wehtun können, ist es der Wardancer und der Werewolf. Und bei allen anderen ist es ein Glücksspiel.
Ja, also, ne, ich würde da tatsächlich auch eher auf Wrestling gehen als auf Blocken, wenn ich im allgemeinen Skill auf die gucken würde. Einfach, weil ich die Kombination, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, so Wrestling aufspringen ist halt super. Ist es nicht eigentlich besser, den gegnerischen Heini auf jeden Fall mit runterzunehmen, als dass beide einfach nur voreinander stehen?
In dem Fall ist es besser, weil du daraus einen Vorteil generierst, weil dein Spieler schneller ist. Ja. Ja, weil du bist danach dran, stehst auf, bist weg. Und du willst das mit denen ja. Du willst ja eigentlich nicht in der gedeckten Position bleiben mit denen, sondern du willst ja eigentlich mindestens ein Feld vom Gegner weg, damit du maximale Bewegungsfreiheit hast und dann dahin dodgen kannst oder dahin laufen kannst, wo es dir passt.
Ja, da ist natürlich auch zum Beispiel Fend, also Abwehren, auch für die Mega, ja, dass der Gegner nicht nachrücken kann für die. Das zum Beispiel in Kombination mit Gewand, ne? Du darfst nicht nachrücken und ich hau in ein Feld meiner Wahl ab. Ist halt auch mega.
Ja, vor allem frustrierend für den Gegner. Mhm.
Ja, sowieso. Also ich glaube, die haben einfach so viele Möglichkeiten, dass ich da tatsächlich sagen würde, ja, Block ist super für die, aber ich glaube, mit anderen Sachen kannst du da besser und deine Punkte mehr investieren.
Und was ich halt schön finde, es ist mal ein anderer Typ von Standardspieler. Ne, weil ja, sonst hast du halt das, ich sag mal, das klassische Lineman-Profil ist ja doch bei vielen Teams recht ähnlich. Zugriff auf allgemein, das Profil ist sehr ähnlich, die Kosten sind sehr ähnlich. Gibt da ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, klar. Aber die sind hier einfach mal ein anderer Typus. Halt ähnlich wie die Goblins beim Black Orc-Team. Da ist der Vergleich schon nicht komplett bescheuert, finde ich. Hast du gut ausgewählt.
Gehen wir weiter zum Chameleons Gink. Ein sehr interessantes Positional. Da können wir 0 bis 2 mitnehmen. Kosten 70.000. Bewegung 7. Stärke 2. Geschick 3 plus. Wurfgeschick 3 plus. Rüstungswert 8 plus. Kommen mit Ausweichen. Immer am Ball. Kleinwüchsig und Manndeckung. Haben Zugriff primär auf Geschick. Und sekundär auf allgemein Passing und Stärke. Also effektiv. Fast das gleiche Profil wie die Skinkrunner, nur mit einer Bewegung weniger, dafür ein Wurfgeschick besser und immer am Ball und Manndeckung obendrauf für 10.000 mehr. Und ich würde prinzipiell sagen, nimm einen mit.
Einer reicht.
Also muss nicht beide mit dabei haben. Ich glaube, das kann richtig lustig werden, wenn du beide mit dabei hast. Aber einer, ich würde ihn auf jeden Fall dabei haben, weil mit Wurfgeschick 3 plus ist es ein toller Thrower. Wenn du mal in die Verlegenheit kommst, dass du lieber den Ball werfen möchtest, statt ein Running Game zu machen, was halt, in dem du einfach auch super gut bist. Aber deshalb fand ich deine Bemerkung vorhin, dass das Passing Game der Lizardman gar nicht so gut ist, ganz lustig, weil ich finde nämlich, dass das gar nicht so schlecht ist.
Ich habe gesagt, gar nicht so scheiße. Umgekehrt. Also es ist nicht überragend, ne? Sie haben keinen 2-Plus-Thrower, aber es ist nicht so kacke, wie man denken könnte, weil die Saurus Warrior, ja, da werden wir gleich zukommen können, halt gar nicht werfen. Die sind da nicht so dolle drin.
Ja, aber ist ja auch nicht ihre Aufgabe.
Aber das ist auch nicht ihre Aufgabe, aber der Chameleons ging, da bin ich ganz bei dir. Ich würde einen mitnehmen, weil 3-Plus reicht in der Regel, weil du musst den Ball ja gar nicht so weit werfen. Mit On the Ball und Movement 7 ist der einfach so schnell, dass der im Notfall das Ding auch über 3-4 Felder ein kurzes Abspiel oder so machen kann. Dann wirft er auf die 3+, dann ist alles gut. Und dann rennt der Skink, der das Ding fängt, am besten noch mit Hechtsprung, einfach in die Endzone in Turn 2 mit dem Teil. Das juckt den gar nicht.
So. Ja. Für alle übrigens, die nur das englische Regelwerk benutzen, Manndeckung ist die deutsche Variante von Shadowing. Ich glaube, jetzt nicht unbedingt so der obvious Fall, dass man das gecheckt hat. Ob der Skill so oft triggert, wie einem lieb wäre, mit Bewegung 7 ist es nicht schlecht. Aber die meisten Gegner, die von dir wegrennen werden, werden wahrscheinlich auch Bewegung 7 oder Bewegung 6 haben. Das heißt, so oft wird er wahrscheinlich nicht triggern.
Ja, zumal, da sind wir wieder bei dem klassischen Mathe-Beispiel. Will ich vor dem wegrennen bei Stärke 2 oder hau ich den dann lieber, wenn ich weiß, dass der Shattering hat?
Jetzt nicht unbedingt die primäre Aufgabe von dem Chameleon Skink, den Gegner unbedingt nur zu nerven, weil ich sehe den auch eher als Ballträger, Unterstützer vielleicht so, aber auch hauptsächlich ist es ja die Thrower-Position, würde ich jetzt mal so grob behaupten. Auch wenn er nur sekundär Zugriff auf Passing hat, fände ich den persönlich gerade mit der Kombination mit On the Ball, würde dem am meisten helfen. Ballgefühl, dass du den Reroll hast, auf den Ball aufheben. Passing wäre für den super, also kurzes Abspiel ist es, glaube ich, im Deutschen. Oder nur Abspiel sogar. Nerven aus Stahl wäre für den cool, Passing wäre für den cool, Teamkapitän wäre für den cool, zielsicher wäre für den cool, sichere Hände kann für den interessant sein, sprintsicher kann für den interessant sein, ist halt eben die Frage, wie du den aufbauen möchtest. Soll es nur dein Ballcarrier sein oder soll es eher dein Passer sein, also dein Thrower sein? Willst du den nur als Nervenbündel, als nervende Kugel quasi da haben, dass der einfach nur immer überall die Unterstützung mit dazu gibt und quasi mit, ach, wie heißt der Skill, wehrhaft Guard rausnimmt für die Gegner. Also da hast du halt eben auch viele Möglichkeiten, wie du mit dem agieren kannst. Und das finde ich einfach so schön an diesem Team, dass du so viele verschiedene Möglichkeiten hast, wie du dein Team aufbauen kannst oder im Gegenzug dein gegnerisches Team auseinandernehmen kannst.
Ja, kannst du nochmal wiederholen, weil da habe ich gerade nicht richtig aufgepasst, ehrlich gesagt. Was kann der primär skillen? Auch nur Geschick?
Der kann nur Geschick primär zugeben.
Okay, das heißt, all die coolen Dinge, die er als Parser bräuchte, wären alle sekundär.
Wären alle sekundär, ja.
Okay, schade. Aber dann wäre auch, dann wäre für 70.000 auch einfach krass mächtig. Also wenn der primär Zugriff auf Passing hätte, wäre der so gut. Also das wäre fast schon frech, finde ich.
Ja.
Ja, aber Maria, ganz ehrlich, wenn du dem Nerven aus Stahl mitgibst, Kickoff kommt, on the ball, 3 Felder, nimmt den Ball auf, läuft die 7 und wirft aus 3 Tackle Zones das Ding auf die 3+, auf deinen Skink, und dann ist das quasi ja safe Turn 2 Touchdown.
Ja, obwohl ja, ne, mit on the ball ist ja die Wahrscheinlichkeit sogar eher höher, dass er den im Flug fangen würde, was ja nur auf die 4+ wäre.
Ja, gut, klar.
Was ihn schon, also ne, da gibt es ja auch andere Thrower, die ja nur 75.000 kosten, die zum Beispiel hier der Imperial Thrower mit 75.000, der hat zwar eine Bewegung weniger, aber der hat im Laufen passenden Wurf sicher noch mit dabei, was auch ganz cool ist, und hat primär Zugriff auf Passing.
Ja, der ist halt ein prädestinierter Passer, das stimmt, dass der Chameleon Skink nicht ganz, dafür ist der halt schneller. Also ich sehe den wirklich die 7 Felder laufen, und dann über 3 Felder ein kurzes Abspiel machen.
Ist es sogar prinzipiell, ne? Wenn du es so siehst, im gegnerischen Zug, der Gegner ist ein Waldelf, ist gerade sein vorletzter Zug für den Drive, er macht noch einen verzweifelten Wurf. Mit On the Ball darfst du ja dich bewegen, egal wo du hin willst. Kann ja zum Gegner sein oder auch nicht. Interceptest den, das heißt, du hast die 3 Felder schon mal gemacht. Plus dann direkt in deinem Zug, weil es ja ein Turnover ist, nochmal 7. Das heißt, du hast direkt 10 Felder gemacht. Mhm. Plus dann nochmal einen Wurf von 6, das heißt 16 Felder überbrückt.
Ja, das ist schon ganz schön geil, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber wie gesagt, ne, du kannst ihn eben zu deinem Ballträger machen, du kannst ihn zum Thrower machen, du kannst ihn zum Unterstützer und Nerver machen. Ich finde es einfach schön, weil es nicht so, prädestiniert, du bist nur der Thrower. Und ja. Eigentlich was anderes machst du nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es hier eben nicht der Fall ist. Ja, das sind so meine Ideen zu dem Chameleon Skink. Ich finde ihn super. Ich mag auch einfach den Namen Chameleon Skink.
Mhm.
Genau.
Ich habe da keine Ergänzungen aus dem Stegreif heraus. Ich bin da ganz d'accord mit dir.
Das ist doch schön.
Außerdem bin ich jetzt wahnsinnig gespannt auf die Big Guys. Also nicht Big Guys im Sinne von Blood Bowl Roster, sondern Big Guys im Sinne von die großen Jungs.
Aber sie haben ja noch einen Big Guy, ne?
Blocker. Sie haben auch noch einen. Der ja. Big Saurus Blocker.
Aber kommen wir jetzt erstmal zu ihren Blockern. Und zwar die Saurus Blocker. Da könnt ihr 0 bis 6 mitnehmen. Das ist schon mal immer geil. 85.000 ist auch jetzt nicht die Welt. Bewegung 6, Stärke 4, Geschick 5 plus, Wurfgeschick 6 plus, Rüstungswert 10 plus und haben keine Fertigkeiten. Haben primär Zugriff auf Allgemein und Stärke, also quasi wie alle, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, großen Jungs mit Stärke 4. Und sekundär haben sie Zugriff auf Geschick, was auch ganz lustig ist. Prinzipiell richtig gute Boys. Also richtig gute Boys mit Bewegung von 6 und einer Stärke von 4 macht das schon Angst. Also das macht schon, ne, die Big Unblocker fallen mir jetzt da so prinzipiell jetzt ein vom normalen Ork-Team, die ja Bewegung 5 haben. Da kannst du mit denen ja hier nochmal weglaufen. Ich finde, die sind schon gefährlich. Also die machen einem schon Angst. Mit einer Stärke von 4 und du kannst 6 Leute davon mitnehmen. Zum Beispiel, ne, die wer schon mal gegen die Black Orks gespielt haben, die machen natürlich nochmal auf ihre andere Art mit Greifer nochmal mehr Angst. Oder auf eine andere Art eben Angst. Aber durch diese Bewegung von 6, dass die da schon dir hinterherkommen, gerade dein Lineman, wenn die Linemen gerade erst in deine Hälfte reingekommen sind und dann umzingelst du die mit deinen Stärke 4 Boys. Klar, sie haben kein Blocken und sie haben auch keine andere Fähigkeit, aber es ist trotzdem, es sind 6 Stück prinzipiell, ne, theoretisch, was möglich ist. Können die dir schon Angst machen? Gerade ja. Wenn du denen dann, da sie eben primär auf allgemeinen Zugriff haben, ist für die natürlich klar, dass die Guard, also unterstützen und blocken, spammen. Das macht für die einfach am meisten Sinn. Dass sie sekundär Zugriff auf Geschick haben, finde ich auch nicht schlecht. Das heißt, also ne, wenn du da mal einen Block-Dodge aufspringen Saurus-Blocker hast, da wird das unangenehm. Weil der geht nicht weg. Der geht nicht weg. Das sag ich dir. Was ist für die noch interessant? Profi kann für die interessant sein. Kann. Tackle kann für die interessant sein, wenn du zum Beispiel gegen viele Agility-Teams spielen würdest. Rasend ist für die prinzipiell, finde ich, auch super. Weil Stärke 4 Modelle mit Rasend, der kann dir Angst machen. Gerade mit der Bewegung von 6. Das heißt, du kommst da auch mal hin mit einem Blitz, dass du auch wirklich beide Two-Dice-Blocks dann hintereinander machen könntest. Das ist so, was mir auf die Schnelle jetzt für die wirklich einfällt. Was ich auch wirklich geil finde. Was fällt dir noch so ein, mein Lieber?
Also ich möchte da noch ergänzen, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, ist das Gefühl, das man hat, wenn du gegen die Defense spielen musst und die stellen ja was 6 Stück von diesen Viechern an die Line of Scrimmage. Und du stellst fest, dass du als Ork-Spieler Stärke unterlegen bist an der Line of Scrimmage, weil da 6 Stärke 4 Saurus-Blocker stehen. Das tut richtig weh. Ich finde die klar, die kommen ohne Fähigkeiten, aber 10 plus Rüstung ist einfach auch wichtig, weil die gehen selten bis gar nicht kaputt in deinem Drive. Da muss jemand schon wirklich mit Claws kommen oder einfach wirklich gut würfeln, dass er mal Glück hat. Aber ansonsten hast du einen sehr soliden Kern in deinem Team, die wirklich viel aushalten. Und Movement 6, ganz wie du sagst, absolut nicht zu unterschätzen, weil das ist für ein Stärke 4 Modell ja nicht selbstverständlich. Und wirklich wichtig. Ich glaube, was haben die Black Orks haben nur 4, oder?
Ja.
Ja, die haben nur 4.
Die Black Orks haben nur 4, die Unblocker haben 5.
Genau. Und also, was haben wir noch? Flash Golems.
Die haben auch nur 4.
Auch zu langsam. Und die kommen hier mit 6. Das heißt halt auch, dass die relativ zügig, selbst wenn du sagst, ich mache jetzt spiel das doch ein Cage Game oder so, weil ich will spät punkten, gibt ja 1000 Situationen, in denen das sinnvoll sein kann, zu wissen, dass deine Saurus-Blocker mit Movement 6 ganz gut mit den Skinks mithalten können, macht deinen Cage auch einfach sehr schnell.
Ja.
Wenn man jetzt mal an Zwerge denkt, die quasi keine andere Wahl haben, als einen Cage zu spielen, deren Cage hat in der Regel Movement 4. Weil nämlich so schnell wie die Linemen sind.
Ja.
So.
Prinzipiell, ja.
Und da hast du halt einen Zwergenrunner mit Movement 6, der verliert dann immer 2 Punkte. Das ist bei den Skinks auch so zugegeben, aber in der höheren Liga. Weil die Skinks werden halt auf Movement 6 gedrückt. Und das heißt halt, dass dein Cage sehr schnell ist. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Und dann eben, klar, hast du ja alles schon erwähnt, der Zugriff auf Allgemeine und Stärke. Klar ist Block für die obvious, aber eben auch unterstützen. Knochenbrecher ist im Rahmen. All diese Dinge, die man machen kann. Und die bei denen auch sinnvoll sind, sobald die genug Punkte dafür zusammen haben, um an der Line of Scrimmage richtig, richtig unangenehm zu werden. Rasen würde ich den nur geben mit Standfirmen, weil ich das einfach zu oft erlebt habe, dass sie dann selber sich in Positionen bringen, wo sie, also ne, klassisch Spieler aus dem Feld kicken und dann selber an der Line of Scrimmage stehen und dann reicht halt ein Push. Deswegen würde ich das, glaube ich, eher nicht machen mit denen. Aber alles andere, Tackle ist für die mega, würde ich alles unterstützen, was du gesagt hast, weil es sie sehr gut und sehr stabil macht. Total.
Ja, also ne, also da fällt mir, sie gehen ja eher down, also sie sind dann eher nicht vom Feld. Und man kann ja natürlich auch in die Richtung gehen, dass man sie noch schwerer vom Feld kriegt. Also wenn man denen jetzt noch robust gibt, standhaft, blocken und unterstützen zum Beispiel, ne? Dass sie diese 4 Fähigkeiten mit oben drauf haben, dann kriegst du die ja gar nicht mehr vom Feld. Ne? Mhm. Wenn du sie mal down kriegst, dann sind sie noch schwerer, K.O. zu kriegen und so weiter. Sie gehen kein Feld weit, wo du sie haben willst. Das ist natürlich auch möglich.
Wir haben noch ein Positional offen, oder?
Ja, und zwar den Coxigor. Auch einer der besten Big Guys überhaupt, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder mit einer der besten Big Guys überhaupt. Der Coxigor, ihr könnt natürlich nur einen mitnehmen, wie alle Big Guys überhaupt. Außer du spielst Chaos Renegades, da könntest du halt bis zu 3 Stück mitnehmen.
Oder Snotlinge. Oder Ogre.
Ja, aber wir reden jetzt nicht von Stunty-Teams, von normalen Teams. Obwohl man ja auch hier das Lizard-Man-Team als Stunty-Team spielen kann.
Kannst du die Lizards als Stunty-Team spielen?
Ja. Aber der Coxigor kostet 140.000, kommt mit Bewegung 6, Stärke 5, Geschicklichkeit 5+, keinem Wurfgeschick und einem Rüstungswert von 10+. Er kommt mit Blöd, Einzelgänger, Klammerschwanz, Knochenbrecher und Robust. Also Einzelgänger 4+, so wie fast alle Big Guys, außer der Troll, der Trained Troll eben nicht. Primärzugriff auf Stärke, sekundär auf Allgemein und Geschick. Und ich finde den ziemlich gut, ne? Also er hat ja nur Bonehead, das heißt die 2+, auch ohne Zivi, ist nicht schlimm. Also quasi so wie der Ogre. Und hat aber eine Bewegung mehr, das macht viel aus. Eine Bewegung mehr kann viel ausmachen, kostet ja genau gleich viel.
Und eine Stärke mehr?
Nee, der hat gleich viel Stärke wie ein Ogre.
Der Ogre hat nur Stärke 5.
Ja, er auch.
Du hast Bewegung 6 gesagt.
Bewegung 6.
Da habe ich das missverstanden. Ich hatte gerade verstanden, Stärke 6. Ich dachte, das ist mir neu.
Nee. Das wäre, also der einzige Stärke 6 ist ja der Treeman. Hat ja dafür das Manko mit Bewegung 2.
Okay, dann, ja, nicht, dass wir da an Missverständnisse abrutschen, weil ich hatte kurz verstanden, der hat Stärke 6. Seit wann das denn?
Nee, also quasi in meinen Augen ein besserer Ogre. Klar, er hat zwar kein Wurfgeschick, braucht er aber auch nicht, ist auch nicht seine primäre Zugriff. Er hat ja auch niemanden, den er werfen könnte. Mhm. Also es gibt ja keinen lebensmüden Spieler. Ich finde ihn mega. Ich finde ihn wirklich mega. Also eben dieses nur Bonehead auf die 2+ ohne Zivi, was ja auch, finde ich persönlich, für die Ogre eigentlich zu gut ist, außer für das Ogre-Team, ist es genial. Also gerade mit der Bewegung 6, dass der halt auch, ne, der kann ja mit dem Scheiß-Cage mitlaufen. Wenn er nicht blöd ist, aber er kann mit dem Cage einfach ganz normal mitkommen, weil er nicht langsamer ist als der Rest. Das ist schon bös gut.
Ja.
Das ist bös gut. Plus eben, ich finde auch diese, dass er eben auch noch robust hat, ist auch nochmal mega gut. Und Klammerschwanz, das heißt, wenn mal, du stellst ihn irgendwo hin, Klammerschwanz auch nochmal -1 auf den Dodge, da sehe ich natürlich primär in seinem Stärke-Ding erstmal Armhebel obendrauf. Das heißt, wenn mal einer dann aufs Maul fällt, eben wegen der -1 auf den Dodge-Versuch, dass du auch nochmal +1 auf den Rüstungs- und Verletzungswurf obendrauf kriegst, mega geil.
Ja.
Mega geil.
Gerade wenn du dir Knochenbrecher dann für einen Verletzungswurf aufheben kannst, ne, weil durch den Armhebel eventuell reicht's ja dann schon beim Rüstungswurf. Das ist schon geil. 2x +1. Ich weiß nicht, kann man die addieren?
Nein. Weil das ist ja, du machst ja keinen Block und Knochenbrecher ist ja nur bei dem Block.
Also nur beim Block.
Kriegst du ja nur +1. Der weicht ja von dir aus, das heißt, du kriegst durch den Klammerschwanz plus 1 für den Gegner, also halt minus 1 für den Gegner obendrauf. Und nochmal plus 1 für den Rüstungs- oder Verletzungswurf. Also quasi einfach nur Knochenbrecher für Ausweichen. Mega geil. Mega geil. Ansonsten natürlich auch für den Tackle durchbrechen plus 2 auf den Ausweichversuch, was bei ihm halt dann eine 3 plus ist. Ist schon mega geil. Greifer kann für den mega geil sein. Standfest kann für den mega geil sein. Unterstützen kann für den mega geil sein. Und natürlich, klar, blocken. Es ist ein Big Guy. Big Guy mit Blocken macht dir immer Angst.
Ja, Raufbold als Alternative, falls du es früher willst.
Ja, wenn du es einfach nur würfeln willst. Aber mit dem kannst du wirklich nichts falsch machen. Nee. Also,
was kostet der? Auch 150.000?
140.
Puh, echt spottbillig für den.
Ja, ich meine, wie gesagt, ne, kostet genauso viel wie den Ogre.
Ja, aber mit einem Movement mehr, wie gesagt, ja.
Ja, wie gesagt, mit einem Movement mehr, dafür halt eben eine Geschicklichkeit weniger, weil die Ogre haben ja nur Geschick 4 plus. Und halt eben einen Wurfgeschick weniger. Der kommt ja auch mit Robust daher. Und halt eben mit Mitspieler werfen, aber ja.
Geschenkt. Ich habe nichts, was ich werfen könnte. Geschenkt, ja.
Also ich finde den geil. Also prinzipiell macht mir das Lizardman-Team immer Angst, wenn ich es sehe. Mhm. Und das auch zu Recht, weil es sind ja auch Dinosaurier. Vor denen soll man ja auch Angst haben.
Ich finde das auch angebracht.
Ja.
Es sind einfach Alpha-Prädatoren.
Ja, absolut. Absolut. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den den Lizardman am meisten wehtut, nämlich die Rerolls. Da könnt ihr natürlich auch 0 bis 8 mitnehmen. Und die kosten aber halt 70.000. Hm. Das tut halt weh. Ja. Da haben halt ne, die Menschen und die Zwerge und wer nicht alles mit nur 50.000 für einen Reroll. Das tut schon weh, ne, wenn er 70.000 kostet. Ich verstehe es auch nicht ganz vom Lore her, warum die 70.000 kosten bei dem.
Weil das wilde Tiere sind im Prinzip.
Ja, okay, okay. Das kann ich akzeptieren. Daran habe ich nicht gedacht.
Also
aber
die,
ja.
Die Lore der Lizardmen ist ja also aus dem Warhammer-Universum mal lose abgeleitet, dass die selber im Prinzip ja nur sowas wie Kriegerdrohnen sind, die vom Willen der Slaan gelenkt werden. Also die haben nur begrenzt individuellen Handlungsspielraum. Die Skinks sind auch cleverer als die Saurus-Blocker, die im Prinzip nur Kampfdrohnen sind, wenn du so willst. Die werden ja auch nur für den Kampf gezüchtet. Im Prinzip, also die haben ja kein Sozialleben oder so, sondern die sind existieren, um die Städte der Alten zu schützen. Und die Skinks haben dann zumindest noch ein bisschen mehr Handlungsspielraum, die sind ein bisschen cleverer, aber das rechtfertigt sich von der Lore her, da finde ich schon tatsächlich, dass die eigentlich durch den Willen eines Slaan gelenkt werden und wenig miteinander kommunizieren können. Und daher sind die Rerolls so teuer.
Gut, das kann ich akzeptieren. Das nehme ich an. Ansonsten kann man nur sagen, sie sind Tier 1 und das auch zu Recht, zumindest von GW aus her und auch in allen Turnieren, die ich jetzt mal so überblickt habe, habe ich die auch immer nur als Tier 1 gesehen, haben natürlich Zugriff auf den Sanitäter und ihre Sonderregel ist die Lustirian Super League, also Lustiria Superliga. Ja,
ihr Keyword meinst du?
Genau, ihr Keyword. Im deutschen Regelwerk heißt es ja Sonderregeln.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Okay.
Und das ist effektiv für die nur für die Starspieler. Da gehen wir mal kurz die Starspielerliste durch, wer für die spielt. Da haben wir natürlich Acorn the Squirrel, weil der ja für jeden spielt. Dann haben wir Boa Constrictor, Dribble and Drull, die beiden Neulinge oder alten Neulinge, die eben im Almanach rausgekommen sind. Dann Estelle Laveneuil oder wie auch immer, ich bin echt nicht gut in Französisch. Tut mir leid, die ja zusammen mit dem Amazon-Team rausgekommen ist. Dann haben wir Glottalstop, einen weiteren quasi Croxigore, der eben mit Bewegung 6 und Stärke 6 daherkommt. Ich glaube, der würde echt jedem Angst machen. Da haben wir natürlich Crack und Crumbleberry, weil die ja für jeden spielen. Helmut Wolf, der ja auch für alle mit am Start ist. Morkentalk, natürlich auch, der ja auch für alle spielt, außer Sylvanian Spotlight. Und ich glaube, dann haben wir es eigentlich auch schon. Nee, Soklat de Soat, den ich auch immer wieder vergesse, dass es den ja auch gibt. Mhm. Also eine schöne Auswahl an Leuten, die mitnehmen können. Ich glaube, gerade Dribble und Drull werden gerne mal gesehen auf dem Pitch der Lizardmen. oder auch eben einen weiteren Croxigore, der noch mehr auf die Kacke haut als ihr eigentlicher Croxigore. Ich glaube, da haben die eine schöne Auswahl, die sie mitnehmen können. Wollen wir mal runter zum Starting Roster gehen?
Ja, sehr gerne. Jan.
Da hast du da eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eine Vielzahl an Möglichkeiten, was man da mitnehmen kann. Eben, wenn du weißt, in der Liga, ich habe hauptsächlich nur Agi-Teams, dann gehen wir eine andere Route, als wenn wir hauptsächlich Bash-Teams haben. Wir haben zum Beispiel ein Maximum Saurus Lizardman Team. Da nimmst du alle 6 Saurus-Blocker von Anfang an mit, die dich halt schon gleich 510k kosten. Dann nimmst du noch 5 Skink-Runner mit, 2 Rerolls und einen Apotheker bis genau bei 1 Million und hast eigentlich ein sehr unangenehmes Team, gegen das du spielen würdest. Da kann man natürlich auch beide Chameleon-Skinks von Anfang an mitnehmen. Da hast du auch alle 6 Blocker mit dabei, 2 Chameleon-Skinks, 3 normale Skinks, 2 Rerolls, kein Apotheker bis bei 970.000. Da kannst du nach einem Spiel dir den Apotheker mit dazu nehmen und bist du super mit dabei. Also egal, was passiert in dem Spiel, du hast die 20.000 extra locker übrig, um dir direkt den Apotheker mitzunehmen. Dann kannst du natürlich auch nur 4 Saurus-Blocker mitnehmen und den Croxigore, 2 Rerolls und 6 Skinkrunner. Da bist du bei 980.000. Oder wenn du eher auf Rerolls gehen willst, nimmst du 3 Rerolls mit, 5 Saurus-Blocker, 6 Skinks und bist bei 995.000. Alles gute Möglichkeiten. Ich persönlich würde da am ehesten alle Saurus-Blocker mitnehmen, 5 Skinks, 2 Rerolls und den Apotheker aufsparen. Dann wärst du bei 950.000 und nach dem ersten Spiel mir noch einen Chameleon-Skink mit dazu zu nehmen. Und dann erst im Laufe der Liga irgendwann den Croxigore hinterher zu holen. Mhm. Aber das nur meine bescheidene Meinung. Alles gute Möglichkeiten. Ich würde es wirklich davon abhängig machen, ob du jetzt eher eine Agi-starke Liga oder eine Bash-starke Liga hast, auf was ich eher gehen würde.
Ja, zumal man ja auch dann im Verlauf von so einem Ligaspiel da auch nochmal drauf eingehen kann, wollte ich im Prinzip sagen. Also dann feststellen kann, okay, das läuft gerade ganz gut, dann gehen wir doch da weiter. Den Chameleon-Skin hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf der Pfanne von Anfang. Ich hätte tatsächlich den Croxigore, alle 6 Saurus-Krieger und 4 Skinks, 2 Rerolls, 990.000, also auf den Chameleon verzichtet. Und dann hast du 10.000 übrig. In den ersten 2 Spielen machst du mindestens 2 Touchdowns mit denen. Das hat 40.000 allein schon über die Touchdowns. Insofern keine Spieler draufgehen. Ist natürlich immer die Frage. Aber bei nur 4 Skinks als Angriffsziele, alle anderen in Rüstung 10+, würde ich mich jetzt mal drauf verlassen. Und dann mir den im dritten Spiel kaufen vielleicht.
Also du würdest den Croxigore mitnehmen?
Mhm, für 140.
6 Saurus-Blocker?
Ja.
Und wie viele Skinks?
4.
4. Und dann nur ein Reroll.
Nee, 2. 140.000 kosten dann 2 Rerolls. Der Croxigore dann, kostet 140, oder nicht?
Genau, der Croxigore kostet 140.
Und die Saurus 85, also 85.000.
Moment, also, du hast den Croxigore für 140.000. Mhm. Die 6 Saurus-Blocker für 510.000. Mhm. Da sind wir ja bei 650.
Genau. Und dann 4 Skinks für 200.000. Dann hast du 150.000 übrig für 2 Rerolls.
4 Skinks sind nicht 200.000.
Die kosten 50.000 pro Stück, oder nicht?
60.000.
Ach, die kosten 60.000?
Ja, ja. Deshalb frage ich mich, wie du 4 Skinks und 2 Rerolls reinkriegst.
Das geht nicht. Ich bin von 50.000 ausgegangen. Ja, dann geht's nicht. Würde ich auf den Croxigore wahrscheinlich verzichten.
Also, du kannst es machen mit nur einem Reroll.
Mit nur einem Reroll finde ich risky.
Ja, vor allem halt dann während der Liga für 140.000 einen Reroll nachzukaufen.
Machst du eigentlich nicht.
Ja, also ich würde auch eher mit 2 Rerolls einsteigen als mit einem.
Ja, safe.
Also, ja.
Also 6 Saurier, 4 Skinks, ein Chameleon-Skink, sodass du relativ zügig punkten kannst, plus 2 Rerolls und 40.000 in Reserve. Da kannst du halt schauen, was immer du Bock hast nach dem ersten Spiel, machst du 30.000, 40.000 Gold wahrscheinlich. Du bist bei 80.000 und kannst du auch gucken, wie es gelaufen ist. Also wenn du keine Verletzung hast, da kannst du eigentlich auch so bleiben im Prinzip und dann auf den Croxigore sparen, weil das ist dann gar nicht mehr so weit.
Du hast viele Möglichkeiten, wie du mit den Lizardmen anfangen kannst und wie du sie entwickeln kannst. Ich glaube, das haben wir hier sehr gut aufgeschlüsselt, was da alles drin ist. Sie sind sehr vielschichtig. Sie sind halt nicht dieses wirklich typische Bash-Team, wie sie im ersten Moment aussehen.
Ja.
Sie sind wirklich ein sehr gutes Hybrid-System, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut. Und da ist für jeden Spieler was dabei. Da habe ich natürlich noch eine Frage. Wo schätzt du sie denn im Gesamt-Tier-Level ein von allen Teams?
Top 5. Also ich würde so sagen, ja, Top 5. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wo. Also auf 1, 2 oder 3 sind sie nicht. Eher 4 oder 5. Mhm. Aber so in dem Dreh rum.
Hätte ich vom Gefühl auch gesagt.
Also sie sind definitiv mit an der Spitze. Also zusammen mit den Waldelfen, zusammen mit den Skaven, wen haben wir denn da oben noch?
Dwarfs.
Die High Elves, Dwarfs. Ja, so in der Liga spielen die damit.
Ja, denke ich auch. Und tatsächlich, und das finde ich ja nochmal erwähnenswert, ich finde sie sehr einsteigerfreundlich.
Nicht so viele Skills mitbringen, finde ich sie auch viel leichter zu lernen. Also gerade, ja, weil du dich am Anfang ja wahrscheinlich schon eher erfahrungsgemäß auf das Blocken konzentrierst, als auf das Punkte machen. Dir die Saurus-Blocker ist dir sehr einfach, sie zu lernen, weil sie ja keine Skills mitbringen.
Ja, und ich glaube, sie verzeihen ein paar Fehler. Ne? Also dadurch, dass sie so schnell sind, verzeihen sie schon mal einen Stellungsfehler am Anfang, weil du schnell genug bist, im gesamten Team darauf auch nochmal zu reagieren. Sie bringen nicht so wahnsinnig viele verschiedene Positionals mit, die man im Blick behalten muss. In der Regel 2. Also der Chameleon Skink und der Croxigur sind ja meist einzigartig. Der Croxigur in jedem Fall und der Chameleon Skink, da glaube ich, hast du selten mehr als einen mit. Von daher musst du eigentlich nur deine Skinks und deine Saurus-Blocker im Blick behalten erstmal und unterscheiden, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, für den Anfang sehr angenehmes Spielerlebnis, weil dein Team recht übersichtlich ist.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wirklich geiler Einstieg, wenn du in Bloodbow hast, kannst du machen mit einem Blizzard-Man-Team. Da machst du nichts falsch, da hast du wirklich Spaß dran. Da hast du viel Möglichkeiten, was du machen kannst mit dem Team. Und du loost auf keinen Fall direkt, also du kriegst auf jeden Fall nicht direkt von Anfang an nur auf die Fresse.
Ja.
Einfach weil, wie du sagst, Jan, das Team verzeiht viele Fehler, eben weil sie so schnell sind und weil sie sehr zäh sind. Also eben die Saurus-Blocker mit Rüstung 10+, die gehen down, klar, aber die kommen auch nochmal hinterher, weil sie dann immer noch nach dem Aufstehen 3 Felder gehen können.
Immerhin.
Das ist besser als die meisten Stärke 4 Spieler, die halt dann noch 1 gehen können und dann halt noch ihre 2 Go-Foils und dann wahrscheinlich wieder aufs Maul fallen.
Ja.
Also, ich kann nur sagen, wichtig Bank, geiles Team, beängstigend und wird wohl Zeit, mal demnächst eins zu basteln. Aber ich habe noch genügend andere Projekte.
Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, ich glaube nicht, dass das jeweils fertig ist. Aber das ist ja ein alter, nicht deinetwegen, sondern das ist ja ein alte Tabletop-Weisheit. Der Pile of Shame ist immer mindestens doppelt so hoch wie die Gesamtanzahl der Miniaturen, die du besitzt.
Minimum.
Ja, also wirklich, es sind wirklich viele. Mein lieber Mario, vielen Dank für diesen Einblick, für diese Expedition in den Dschungel Lustreas. Wir sehen alle etwas klarer jetzt und haben uns auf jeden Fall gemerkt, dass Echsenmenschen respektive Lizardmen beängstigend sind und man sie respektieren sollte. Respect the movement of 8. Meine Freunde, respect the movement of 8. Das ist gefährlich. Habt das im Blick. Also an euch da draußen, falls ihr das jetzt spielen möchtet, wünschen wir euch damit natürlich wahnsinnig viel Spaß. Wenn unter euch super erfahrene Lizardman-Trainer sind, die der Meinung sind, Jan und Mario, das ist ja alles total nett, aber ihr habt den wichtigsten Aspekt vergessen, denn was ich, eine bestimmte Starspieler-Kombination ist total gut, auf die seid ihr gar nicht eingegangen. Schreibt uns gerne, wir haben es nicht mit Absicht übersehen. Wir sind da häufig dann auch keine Experten, geben wir auch ganz ehrlich zu. Von daher schreibt uns gerne und klärt uns auf. Wir editieren das dann gerne in den nächsten Folgen. Mein lieber Mario, gibt's da noch was zu sagen zu?
Also ich kann nur sagen, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mit uns interagiert, wenn ihr uns Rezensionen dalässt und wenn ihr einfach unsere Meinung nicht teilt und uns das mal kundgeben wollt. Wir freuen uns auch darüber, denn Wie der Jan eben schon gesagt hat, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wir sind nicht allwissend, wir können nicht jede einzelne Possibility wissen, da wir gar nicht so lange Blood Bowl spielen. Wir zählen uns jetzt mittlerweile vielleicht als mediocre oder halt, nee, wie sagt man da? Amateure. Wir sind keine Anfänger mehr, wir sind aber auch keine Experten, wir sind so mittendrin. Wir wissen einigermaßen gut Bescheid, würden wir jetzt mal so behaupten, aber alles können wir nicht wissen, weil wir einfach auch noch nicht keine 30, 40 Jahre in dem Blood Bowl-Business mit drin sind. Wir geben unser Bestes und wir haben halt eben unsere Meinung.
So ist es, mein lieber Mario. Vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit gefunden haben, diese Folge aufzunehmen. Und wie immer, manchmal sind Traditionen ja auch was Schönes, kann ich nur sagen, die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viel von dir wieder aufsteht. Macht's gut, ihr Lieben!